Vis-à-vis.
Frau Nepomniachtcha, willkommen zum Gespräch.
Hallo.
Sie sind zwar mittlerweile so in der Business-Elite, wie man so schön sagt, angekommen, aber angekommen wirklich, dass Sie sich so fühlen, ist es noch nicht, oder?
Ich war tatsächlich gestern im Café Einstein und in Linden und da war ich nicht zum ersten Mal, aber ich habe mich trotzdem wie so ein Eindringling gefühlt. Und das fühle ich tatsächlich immer noch oder fühle mich so tatsächlich immer noch relativ häufig, wenn ich in solchen Lokalen bin. Ja, manchmal merke ich so, dass ich dann doch ein bisschen eingeschüchtert bin und so diese kleine Natalia, die irgendwo in diesem Brennpunktviertel in Augsburg wohnt, dass sie dann immer so ein bisschen gefühlsmäßig hervorkommt.
Sie haben ein Buch geschrieben, Wir von unten heißt das. Und da drin haben Sie geschrieben, dass Sie sich früher für Ihre Herkunft geschämt haben, für Ihre soziale Herkunft. Das ist jetzt aber nicht mehr. Was hat sich da verändert?
Verändert hat sich, dass ich verstanden habe, dass kein Mensch etwas für die eigene Herkunft kann. Denn damit sind wir geboren. Wir können auch nichts für unsere Haarfarbe, unsere Augenfarbe, nicht für unsere Hautfarbe. Und genauso ist es natürlich mit der sozialen Herkunft. Ich kann nichts dafür, dass meine Eltern ihre Jobs verloren haben, dass ich größtenteils mit Eltern aufgewachsen bin, die arbeitslos waren. Insofern ist das etwas, was mir gewissermaßen mitgegeben wurde, ohne dass ich es beeinflussen konnte. Und ich finde, dafür sollte sich niemand schämen.
Wann ist Ihnen denn das erste Mal tatsächlich bewusst geworden, dass Ihre soziale Herkunft Auswirkungen, negative Auswirkungen auf berufliche Chancen hat?
Das war nach dem Studium tatsächlich. Ich habe in England meinen Master gemacht und das ist auch mein erster Hochschulabschluss. Also ich habe keinen Bachelor, das ist eine ziemlich lange Geschichte. Mhm. Ich habe dann erst über zwei Ausbildungen die Möglichkeit bekommen, in England einen Master zu machen, der zum Glück auch in Deutschland als ein Master anerkannt wurde. Und dann bin ich mit diesem Master in der Tasche zurückgekommen nach Deutschland und war irgendwie so gute Dinge, irgendeinen Job zu finden. Weil in meinem Kopf war das so linear im Sinne von, wenn man einen Hochschulabschluss hat, gerade einen Master, findet man danach einen Job. So einfach habe ich mir das vorgestellt und habe überhaupt nichts gefunden. Keiner wollte mich haben. Ich habe mich so oft beworben und entweder meistens gar keine Antwort bekommen oder natürlich dann Absagen. Und dann habe ich angefangen zu netzwerken, weil das habe ich irgendwann verstanden. Ich wollte im politischen oder vorpolitischen Raum arbeiten und ich habe dann irgendwann verstanden, ohne Netzwerk findet man hier einfach keinen Job, egal ob man einen Masterabschluss hat oder nicht. Beziehungsweise eigentlich ist es so ein Hygienefaktor, den sollte man halt haben, aber eigentlich viel wichtiger ist, dass man ein Netzwerk hat, dass man sich auf eine bestimmte Art und Weise präsentiert, dass man möglichst auch bereits schon gute Praktika gemacht hat, auf denen man aufbauen kann. Und habe, als ich dann angefangen habe zu netzwerken, einfach unglaublich viele junge Menschen getroffen, die zum Teil noch im Studium sogar waren, aber schon 100 Praktika gemacht haben, die alle super relevant waren, irgendwo im Ausland, natürlich meistens unbezahlt, die ein ganz anderes Auftreten hatten, als ich, für sie das alles so selbstverständlich war, auf irgendwelchen Netzwerkevents zu sein, Leute kennenzulernen, sie vorzustellen. Und überraschenderweise, als man sich dann ein bisschen mehr kennengelernt hat, habe ich immer wieder gehört, ja, dass ihre Eltern DiplomatInnen sind oder AnwältInnen, ÄrztInnen, ManagerInnen. Und dann waren das so die Momente, wo ich mir dachte, sehr, sehr interessant, dass ich in so krasse Minderheit bin mit meiner Herkunft. Damals habe ich aber tatsächlich noch trotzdem mich so minderwertig gefühlt und das Gefühl gehabt, ich bin einfach nicht gut genug und dass sie bestimmt einfach alle viel besser sind als ich.
Sie haben gesagt, Sie haben dann angefangen zu netzwerken. Das stelle ich mir irgendwie auch schon schwierig vor, weil man ja erstmal dahin kommen muss, zu überlegen, wie mache ich das denn? Wie baue ich mir ein Netzwerk auf? Und letztendlich, so haben Sie geschrieben, hat so den finalen Schubs, hat ein Mentor gegeben, oder? Der Ihnen so die Türen geöffnet hat. Wie war das für Sie?
Also es war keine offizielle Mentoring-Beziehung tatsächlich, sondern es hat sich so ergeben, dass ich ihn immer wieder nach Sachen gefragt habe. Ich habe ihn bei einer Stiftung kennengelernt. Damals war er Geschäftsführer der Deutschen Stiftung Integration. Und Ferry Pausch heißt der, wir können auch den Namen ruhig nennen. Und Ferry war einfach da. Und dass ich ihn gefragt habe, wenn mir den Kontakt machen kann, die Intro machen kann, den Brief mit mir zusammen unterschreiben kann, hat er das einfach gemacht. Und er hat nie wirklich zu irgendwas Nein gesagt. Insofern war das von meiner Seite aus nicht unbedingt dermaßen strategisch, aber es war irgendwo Glück.
Und Sie haben neben Ihrem Beruf dann das Netzwerk Chancen gegründet, das sich eben für den sozialen Aufstieg einsetzt, weil Sie auch sagen, das ist strukturell dieses Problem, dass man eben aus armen Familien nicht so eine Karrierechance hat. Wie können Sie denn dazu beitragen, dass sich das auflöst?
Also ganz grundsätzlich glaube ich, dass wir von beiden Seiten uns das Problem angucken müssen. Also nicht nur an den Menschenschrauben, also den sozialen AufsteigerInnen, sondern natürlich auch an den Strukturen. Ich fange gern bei den sozialen AufsteigerInnen an. Das, was wir als Netzwerk Chancen machen, wir empowern unsere Mitglieder. Da sind im Schnitt Menschen, die 30 Jahre alt sind, sehr viele, die studiert haben, viele, die schon in den Job eingestiegen sind und die trotzdem merken, dass sie noch vor Hürden stehen. Und was wir machen ist, wir coachen sie jetzt, die bekommen Einzelcoachings bei uns, sie bekommen einen Mentor, eine Mentorin, wenn Sie es möchten. Sie können zu Workshops gehen, zu Themen wie Rhetorik, Karriereplanung, Networking, also all die Soft Skills lernen, die ja, sie auch weiterbringen und natürlich auch Jobangebote unserer UnternehmenspartnerInnen. Wir haben darüber hinaus sogar ein Karrierezentrum, wo man sich nicht nur hinwenden kann, wenn man einen Job sucht, sondern auch, wenn man Gehaltsverhandlungen simulieren möchte oder auch so ein Feedbackgespräch mit der dem Vorgesetzten üben möchte, um wirklich auch befördert zu werden. Also da helfen wir auf jeden Fall auch immer. Ich glaube aber, es reicht nicht, wenn man nur an den Menschen schraubt. Insofern glaube ich auf jeden Fall, dass sich auch die Strukturen ändern müssen. Das heißt vor allen Dingen Arbeitgebende, da wesentlich offener werden müssen für ungerade Lebensläufe, für Menschen, die vielleicht gar nicht studiert haben, für Menschen, die anders auftreten, andere Hobbys haben, andere Geschmäcker. Und da ist auch wahnsinnig wichtig, dass Personalentscheidende, die über Einstellungen, aber auch über Beförderungen, die über Personalentwicklung entscheiden, dass sie trainiert werden und sensibilisiert werden dafür, wo ihre unbewussten Vorurteile sind. Denn wir alle sind Menschen, wir alle haben unbewusste Vorurteile und sehr häufig, gerade im Bereich der sozialen Herkunft, merken wir, dass uns eine Person unsympathisch ist, geben ihm vielleicht gar keine Chance und merken dabei gar nicht, dass es eher daran liegt, dass sie uns super unähnlich ist, weil sie aus einer anderen sozialen Schicht kommt und nicht daran, dass sie vielleicht unfähig ist.
Das heißt, der Vorstandschef, der mit dem Einstecktuch, der stellt dann jemanden ein, der tendenziell auch so ein Einstecktuch hat, oder?
Oder eine Person, die ihn an sein jüngeres Ich erinnert. Das sind so diese sogenannten Minimis. Und man umgibt sich natürlich gern mit solchen Minimis, weil man natürlich das Gefühl hat, ich habe es ja auch so geschafft. Ich hatte diese Eigenschaften und das hat mir zum Erfolg verholfen. Und denkt vielleicht gar nicht dran, dass es Menschen gibt, die eventuell ganz anders sind, die aber mindestens genauso gut sind. Im Buch beschreiben wir auch die super interessante Glasschuh-Theorie. Und ich würde das so zusammenfassen, es geht darum, dass es einen bestimmten Schuh gibt, wie beim Aschenputtel auch, und man diesen Schuh, den schon der oder die Vorgängerin getragen hat, der neuen Person gibt. Und das Problem ist, es kann natürlich sein, dass die neue Person, und wenn das eben zum Beispiel jemand aus einer anderen sozialen Schicht ist, wunderbar tanzen kann. Wenn der Schuh aber zu klein oder zu groß ist, wird sie ja nie zeigen können, wie gut sie tanzen kann. Insofern glaube ich auf jeden Fall, dass da einfach noch ein Umdenken stattfinden muss, um wirklich sich anzupassen und auch passendere Schuhe anzubieten.
Und Sie fordern dafür sogar eine Quote einzuführen für Vorstände.
Ich sage zumindest, dass wir darüber diskutieren müssen. Wir können natürlich auch zunächst mit freiwilligen Selbstverpflichtungen arbeiten.
Hat jetzt nicht so gut
Frauen,
geklappt.
Genau, nicht so unglaublich erfolgreich. Nichtsdestotrotz, wir sind im Moment noch so weit hinterher mit diesem Thema soziale Herkunft. Ich nenne nur eine einzige Zahl. Es gab eine Untersuchung, man hat sich die CEOs der 100 größten deutschen Unternehmen angeschaut und dabei kam raus, dass 80 von ihnen aus sehr, sehr privilegierten Verhältnissen kamen. Und das zeigt natürlich, dass wir auch in diesem Bereich genauso über Frauen eine wahnsinnige Pyramide haben. Also unten kann es durchaus sein, dass da auch Menschen zu finden sind aus unteren sozialen Schichten, aber sie kommen nicht nach oben, egal wie talentiert sie sind. Und ich glaube, da ist es einfach wichtig, erstmal, dass wir Zahlen erheben. Denn wenn wir keine Zahlen haben, und das ist im Moment in Deutschland so, dass wir sehr wenig Zahlen haben, kann man sich natürlich leicht dahinter verstecken, dass man einfach sagt, bei uns haben alle die gleichen Chancen, ich weiß doch gar nicht, wo die Leute herkommen. Das kann jeder sagen.
Ich spreche mit Natalia Nepomniascha, die den Aufstieg aus einer Hartz-IV-Familie nach oben geschafft hat. Sie wurden in Kiew geboren und sind dann mit 11 Jahren zusammen mit ihren Eltern ausgewandert nach Bayern. Wie war die Schule in Deutschland für Sie?
Also die ersten 1,5 Jahre war ich auf 2 verschiedenen Hauptschulen. Das war schon mal sehr schwierig, weil relativ wenig Support da war. Es waren sogenannte Übergangsklassen. Das waren, heute würde man wahrscheinlich Willkommensklassen sagen. Da waren lauter neu zugewanderte Jugendliche aus unterschiedlichsten Ländern. In der zweiten Hauptschule waren das hauptsächlich Kinder aus der ehemaligen Sowjetunion. Das heißt, wir haben eigentlich fast nur Russisch gesprochen. Dazu kam, dass meine Eltern dann eine Wohnung in einem Brennpunktviertel gefunden haben. Also wir haben noch überhaupt nicht schön gewohnt in Augsburg. Also das war schon mal schwierig. Und dann wurde ich auf eine Realschule geschickt. Und das war für mich natürlich, weil das habe habe ich schon verstanden, dass es die Dreigliedrigkeit gibt und das Gymnasium das Beste ist. Und dann wurde ich auf diese Realschule geschickt, weil man mir gesagt hat, dass ich nicht gut genug bin fürs Gymnasium. Und ich habe so lange geglaubt, also ich habe wirklich daran gedacht, hey, das wird bestimmt dann so sein, dass ich einfach nicht talentiert genug bin, nicht schlau genug bin. Und weil ich in Kiew tatsächlich sehr, sehr gute Schülerin war, also immer zu den Klassenbesten gehört habe, hat das natürlich schon sehr an mir genagt und hat es für mich schwer gemacht. Ich habe dann irgendwann, ja, wurde ich sehr gut in der Schule, habe meine Realschule mit 1,0 abgeschlossen, außer Sport. Im Nachgang würde ich aber auf jeden Fall sagen, das war natürlich eigentlich ein Skandal, dass ich auf einer Realschule war.
Das Schulsystem, sagen Sie, so wie es ist, das verhindert Bildungschancen. Es gibt ja auch vom Bildungsbericht immer die Statistiken, dass einfach Kinder aus Familien ohne Akademikereltern, dass die nicht so oft eine Gymnasialempfehlung haben, später auch nicht so oft studieren.
Bei gleichen Fähigkeiten. Also das finde ich wirklich wahnsinnig wichtig, weil man uns ja suggeriert, als würde man Kinder nach ihren Fähigkeiten und Talenten aufteilen. Und das stimmt nachweislich nicht.
Sie wollen eine
Gemeinschaftsschule.
Sie wollen eine Gemeinschaftsschule, genau. Wie kann das aus Ihrer Sicht helfen?
Das kann eigentlich allen helfen. Wir setzen uns ein für Gemeinschaftsschulen, an denen Kinder bis mindestens der 9. Klasse zusammen lernen, aber wahnsinnig wichtig, individuell gefördert werden. Und zwar wirklich individuell gefördert werden und nicht vermeintlich, so pseudomäßig, wie es jetzt der Fall ist. Und da gibt es super Beispiele aus anderen Ländern, die in Bildungsrankings besser abschneiden und die auch noch wesentlich besser das schaffen, den Bildungserfolg von der sozialen Herkunft zu entkoppeln, zum Beispiel Estland oder Finnland. Und das würde so aussehen, dass man, wenn man gut in Deutsch ist, in einen stärkeren Deutschkurs geht, wenn man gut in Mathe ist, in einen stärkeren Mathekurs geht. Es gibt auch Projekte, wo es kaum noch Fächer gibt. Also ich glaube, da gibt es wirklich ganz viele unterschiedliche, tolle Modelle und Konzepte. Aber wichtig ist mir auf jeden Fall Gemeinschaftsschulen, in denen wirklich alle individuell gefördert werden. Natürlich auch die Talentierten, weil das heißt immer, ja, bei so einer Gemeinschaftsschule, wir werden denn dort die Leistungsstarken gefördert? Natürlich sollen sie dort auch gefördert werden. Nur eben unabhängig ihrer sozialen Herkunft. Sie darf halt nicht entscheiden.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.